Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen im Kapitalcafé, eine neue Folge, und Carsten und ich haben einen ganz besonderen Gast da. Wir freuen uns sehr, dass Susan Lebermann da ist. Die oder der eine oder andere wird sie kennen. Sie ist Bestseller-Autorin eines Buches, das heißt Der entspannte Weg zum Reichtum, und sie war Fondsmanagerin. Und da geht auch meine erste Frage gleich mal an Susan. Wie kann man denn eigentlich ruhig schlafen, wenn man einen Fonds von 1,95 Milliarden steuert?
Gar nicht.
Aber dafür wirkst du sehr ausgeschlafen.
Na, es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also im Moment manage ich ja kein Geld für andere Leute. Also nein, es ist eine gute Frage. Man leidet tatsächlich dann auch mit den Anlegern und der eigenen Performance mit, ja.
Gibt es da irgendwie ein Rezept oder wie muss man sich da den Alltag als Fondsmanager denn vorstellen?
Ja, auch eine gute Frage. Also vielleicht, weil du die Frage gestellt hast, ist mir gerade noch eine Anekdote eingefallen. Als ich den ersten Milliardenfonds übernommen habe, da hat meine Mutter dann gesagt, um Gottes Willen, hast du da eine Versicherung dazu? Und ich meine, man ist jung und denkt so, ach Mutti, komm, ich bin da angestellt, was soll das? Aber im Grunde hat sie gar nicht so Unrecht. Ich meine, große Geschäftsführer haben ja auch eine Managerhaftung, und wir hatten das in dem Sinne nicht, weil wir waren ja, wie gesagt, angestellt. Aber es ist tatsächlich so, man leidet da sehr mit. Und ich habe immer dann gemerkt, nach einer Zeit, wenn ich bei der DWS ins Großraumbüro kam, ich brauchte gar keinen Blick auf die Märkte zu werfen. Man wusste sofort an der Temperatur im Büro und an der Lautstärke, ob die Märkte raufgingen oder runter. Also das war, also sag mal, die letzten zwei Tage hier jetzt an der Börse, da wäre bei uns im Büro, da wäre also Totenstille gewesen. Und also das lässt da keinen kalt. Und ja, wie du sagst, also man muss den Alltag entsprechend regeln. Also man hat eben seine, also ich habe ja dann meine Prinzipien erarbeitet, also die heute bekannte Levermann-Strategie. Und dann gilt es halt immer zwei Sachen zu prüfen. Was sagt die Strategie und sind die Annahmen der Strategie noch erfüllt? Denn es kann ja mal sein, dass sich der Markt fundamental verändert, ne? Und wenn man diese Arbeit macht, dann fühlt man sich wieder ruhiger und kann dann daraus halt die richtigen Entscheidungen ableiten.
Du hast gerade gesagt, aktuell ist es ja sehr, sehr stürmisch an der Börse. Zu welchen Zeiten warst du denn Fondsmanagerin? Also welche Krisen habt ihr denn damals durchleben müssen?
Na, ich habe im Oktober 2000 angefangen und hatte dann im Januar 2001 den ersten Fonds übernommen. Und ich meine, ich habe wirklich auf dem Peak des Marktes angefangen. Wenn ich komme, ist immer oben. Und dann kam der schlimmste Bärenmarkt, den die sage ich mal, entwickelten Märkte und gerade eben Deutschland jemals erlebt haben, nicht? Der DAX ist vom High bis März 2003 hat er sich 70% an Wert verloren. Das hat man vorher und nachher, außer in Weltkriegen natürlich, da gelten ja ganz andere Regeln, hat man das nicht erlebt. Und dann bin ich halt Anfang 2008 bin ich ausgestiegen. Also insofern habe ich schon stürmische Zeiten auch erlebt, ne?
Aber zum Glück Anfang 2008, weil danach ging es ja nochmal rund.
Ja, genau. Also ich hatte da auch einen guten Ausstiegszeitraum, wobei der hatte jetzt mehr mit persönlichen Gründen zu tun, denke ich, als mit der Finanzkrise. Aber ja, natürlich, ja, die Kollegen haben dann hinterher auch gesagt, hey, du hast ein gutes Timing erwischt, aber ja.
Und ich habe gelesen, du wurdest auch zu Fondsmanagerin des Jahres prämiert.
Ja, also ich habe mit dem einen Deutschlandfonds, also nachdem ich die Lebermann-Strategie so ein bisschen entwickelt hatte in den, sag ich mal, Vorzügen, also bei der DWS als Profi hat man natürlich andere Kriterien noch und mit denen wir arbeiten konnten, aber so von der Grundphilosophie her hat das dann deutlich durchgeschlagen auf die Performance von den Fonds und bis hin, dass ich eben von den einen Deutschlandfonds hatte dann über 3 Jahre die beste Performance und war dann der beste deutsche Aktienfonds oder die beste deutsche Aktienfondsmanagerin, ja, genau.
Also es ist schon Respekt, oder? Also es ist, kann man schon sagen, du verstehst das Business. Es ist nicht nur Glück.
Ich habe es mal verstanden und dann habe ich es nicht mehr verstanden. Ne? Also ja, ich denke, ich habe auf jeden Fall Dinge richtig gemacht. Das steht, glaube ich, außer Frage. Ne? Ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Ne?
Jetzt hast du schon zweimal gesagt, die Levermann-Strategie. erkläre mal in wenigen Worten, gerade für Privatanleger und für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja oftmals am Anfang ja auch stehen, ihrer Geldanlage, oder wir wollen damit in unserem Podcast ja auch Leute erreichen, die wirklich sagen, setzt euch mal ein bisschen was mit auseinander. Aber wenn ich deiner Strategie folge, magst du es mal so in Grundzügen beschreiben?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht so ein bisschen, bevor es zu technisch wird, ich habe auf dem Börsentag in Berlin, habe ich die Lebermann-Strategie so ein bisschen wie ein Aktien-TÜV erklärt, ne? Wenn du dir ein Auto kaufst, dann sind ja die meisten von uns keine Automechaniker, wir sind auch keine Rennfahrer, keine Experten, aber wir wollen trotzdem ein Auto fahren oder wir müssen sogar ein Auto fahren, wenn man jetzt im ländlichen Bereich lebt oder so. Und dann hilft mir der TÜV eben zu sagen, ist das Auto wirklich einigermaßen fahrsicher, kann ich damit fahren und werde ich es vielleicht auch mal irgendwann wieder verkaufen können. Und so ähnlich ist die Lebermann-Strategie halt ein Hilfsmittel. Und wie der TÜV, der TÜV sagt dir auch nicht, wie viel wert das Auto sein wird oder ob du Spaß hast beim Fahren. Aber der TÜV gibt dir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du das Auto fahren kannst. Und das ist, was die Lebermann-Strategie macht. Und ein anderes Bild vielleicht, also ich habe es jetzt bewusst, sage ich mal, allgemein gehalten für eine Zielgruppe, die sich nicht so auskennt. Ein anderes Bild, ich meine, es ist ja wirklich sehr erfreulich, dass immer mehr Leute auch selber jetzt in Aktien investieren. Aber es ist auch ein bisschen, sage ich mal, fast fahrlässig, weil man nennt die Börse ja nicht umsonst Haifischbecken. So. Und wenn ich jetzt nackt als kleiner Fisch ohne Erfahrung ins Haifischbecken schwimme, ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit schmerzhaft, wenn nicht tödlich. Und die Lebermann-Strategie ist dann, weiß ich nicht, vielleicht wie so ein Schlauchboot oder vielleicht sogar eine kleine Rennmaschine, die dir erstmal hilft, in diesem Haifischbecken überhaupt zu überleben. Und alles andere ist schlicht und ergreifend für Kleinanleger fahrlässig, muss man so sagen, ne? Ich sage das auch zu meinen besten Freunden, die dann mit der Klassiker, die lesen dann Zeitung und kommen mit dem heißen Tipp. Und dann sage ich immer, du, das kannst du alles machen, aber du bist Fischfutter, ne?
Ja, das hatten wir auch am Anfang unseres Podcasts oft betont, so, dass gerade durch diese Neo-Broker und diese Apps, die so total einfach sind und so, dass da so ein bisschen der Bezug verloren geht und das ist so schon fast teilweise, wenn man da zu sehr drin ist, wie so ein Videospiel sein kann, ne? Weil es ja wirklich einfach ist, jetzt das zu machen. Du musst nicht mehr irgendwie in eine Bankfiliale laufen und da irgendwie Anträge ausfüllen, sondern du mit einem Klick hast halt deine ganze Ersparnisse in Krypto gesteckt oder so. Und das ist natürlich wichtig, auch eine Methode an der Hand zu haben. Wir versuchen den Leuten ja auch irgendwie zu sagen, so denkt langfristig, guckt euch das selber nochmal an und versucht euch zu überlegen, wo ihr eigentlich hin wollt.
Macht ja auch, ne, dass ihr die ein bisschen warnt auch, ne?
Genau. Was sind denn so, weil ich finde das mit dem Haifischbecken ganz schön, was sind denn so Bojen, oder ich bin jetzt so schlecht in der Anglersprache, aber an was könnten wir uns kleinen Fische denn dranhangeln, zu sagen, hey, dass ich nicht gleich gefressen werde vom nächsten Hai?
Ja, ich habe jetzt bewusst diese zwei Bilder reingeworfen, dachte mal gucken, auf welche sie anspringen. Damit dem TÜV kenne ich mich natürlich ein bisschen besser aus.
Oder mach ruhig den TÜV. Ich glaube, dass da haben auch viele Hörer auch nur, muss man die Bremsen erneuern, die Bremsschläuche, das Wasser nachfüllen.
Ist ja Premium-TÜV bei mir, ne? Ist ja Premium-TÜV so. Und der macht ein bisschen mehr als der TÜV. Also zum einen sagt er halt, ist es überhaupt erstmal ein gutes Auto? Ne? Also ich meine, es gibt Autos, die sind besser verarbeitet und Autos, die sind schlechter verarbeitet. Das macht die Lebermann-Strategie auch. Da gibt es halt natürlich, das sind natürlich finanzwissenschaftliche Kriterien, also betriebswirtschaftliche, also Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, sowas halt. Aber das ist erstmal die Frage, was unterscheidet ein hochqualitatives Auto? Ne, würde man beim TÜV wahrscheinlich gucken, wie dick ist das Blech zum Beispiel oder sowas oder wie verrostet ist das? So, dann willst du halt natürlich ein bisschen gucken, ist das Auto auch fahrtüchtig? Also es nützt dir ja nichts, wenn das schönes Auto, aber es fährt einfach nicht, weil, was weiß ich, ist irgendwas kaputt. Und bei einer Börse nennt man das halt Momentum. Also die Erfahrungswerte zeigen halt, dass es schon wichtig ist, ob eine Aktie auch tatsächlich im Kurs läuft. Also ob sie nicht einfach nur seitwärts geht oder fällt. Weil sich in der Regel an der Börse eben Trends einfach fortsetzen. Und das nennt man dann so ein bisschen Fahrtüchtigkeit, ne? Und dann willst du natürlich gucken, dass der Motor nicht überhitzt ist. Also wenn der Vorbesitzer das Ding schon total ausgereizt hat. Und da gibt es verschiedene Kriterien, die man da anwenden kann. Ich gucke da zum Beispiel habe da in der Lehmann-Strategie das sogenannte 3-Monats-Reversal eingebaut. Also einfach zu gucken, war die Aktie über 3 Monate extrem gut, viel, viel besser als andere Aktien, die vergleichbar sind. Dann gibt's hier so einen kleinen Minuspunkt zum Beispiel. Und weil es ja um Aktien geht, wo es ja weniger um Fahren geht, sondern darum, mache ich damit Gewinn, also kann ich die weiterverkaufen zum guten Preis, spielt natürlich der Preis auch eine Rolle, also sprich das Kurs-Gewinn-Verhältnis und so. Also so ein bisschen So ein bisschen geht's darum. Und ich meine, die Anwendung ist, es ist ein Punktesystem, das unterscheidet die Levemann-Strategie auch von vielen Strategien, die man so kennt. Typischerweise setzt man sich meistens hin und sagt, was könnte das Unternehmen mal in Zukunft wert sein und was ist der Preis heute und wie groß ist die Differenz? Und die Levemann-Strategie, die geht ganz anders vor und sagt, du, weißt du was, das ist alles schön und gut, aber entscheidend ist bei Aktien nach wie vor Angebot und Nachfrage. Und da kann ich einfach eher anhand von Punkten sagen, gibt es hier eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie läuft, weil sie einfach verschiedene Kriterien erfüllt. Das ist so ein bisschen eine andere Denkweise und ich war dann selber überrascht, muss ich doch sagen, als Fondsmanagerin, wie gut das eigentlich funktioniert hat. Ich habe mich eigentlich lediglich hingesetzt nach 4 Jahren und gesagt, also wenn diese Sachen Sinn machen, dann muss doch in der Summe das so und so sein. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht und das hat mich dann selber überrascht, wie gut das funktioniert hat. Ne?
Mhm. Und ich habe mich ein bisschen mit deinem Buch auseinandergesetzt und wie das so wahrgenommen wird. Ich habe auch mir einige von den Amazon-Bewertungen angeguckt. Das ist mal ganz interessant, wie die Leute das selber aufnehmen. Und da für unsere Hörer, wenn ihr jetzt EBIT-Marge oder sowas hört, wird erstmal sehr dankbar aufgenommen, dass du das auch super erklärst alles so, weil das ist ja manchmal so für den Einstieg nicht so einfach. Und das heißt, du hast in dem Buch wirklich das, was man auch wirklich abarbeiten kann, dass man sagen kann, hey, jetzt habe ich mich damit beschäftigt und die Unternehmen bewerten. Und welche Quellen brauchen die Leute denn dann? Kann man da einfach bei ChatGPT hingehen und sagen, hier, bewerte mir Siemens nach der Levemann-Methode oder welche Tools würdest du da nutzen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also die hat mich noch keiner gestellt, ob man ChatGPT da fragen kann. Also wenn, dann müsste ich ja, das wäre ja schwierig, dann müsste ich ja eine Urheberrechtsklage gegen OpenAI irgendwie anstellen. Die verliere ich wahrscheinlich schon aus Kostengründen. Also ich habe die Levemann-Strategie bewusst so geschrieben, dass die Grunddaten an sich alle kostenfrei im Internet verfügbar sind. Also das war 2009, als ich das Buch geschrieben habe. Und die Datenlage ist ja für Privatanleger noch besser geworden deutlich besser geworden als damals. Also das kann man heute auch. Es ist halt eine gewisse Zeitfrage. Deswegen haben sich da auch App-Anbieter entwickelt und einige bieten auch die originale Levemann-Strategie an. Das habe ich dann auch auslizenziert an die. So dass man sich jetzt diese Arbeit nicht mehr selber machen muss. Aber grundsätzlich war mir wichtig, dass auch eben gerade die Leute, die wenig Geld haben, in der Lage sind, das selber zu machen, auch wenn es dann natürlich ein bisschen mehr Puzzlearbeit ist. Aber die Grundinformationen sind alle kostenfrei im Internet verfügbar.
Ich habe das übrigens gerade mal jetzt nebenbei gemacht und da ist...
Klage geht raus.
Schon mal deinen Anwalt oder deine Anwälte anrufen. Scheint gut zu laufen, aber das ist ja auch immer so, dass man bei KI sollte man ja auch immer aufpassen, dass da nicht halluziniert wird und so, deshalb ist das schon gut, wenn man da die Tools so an der Hand hat, dass man das auf jeden Fall irgendwie selber macht und auch nur selber machen bringt auch Lerneffekte, ne? Das ist ja auch immer unser Ansatz, einfach mal machen und eben auch dadurch lernen, man muss nicht immer sein ganzes Geld direkt auf einen Wert schmeißen.
Es ist so eine Frage. Also ich würde dir auch recht geben, selber machen bringt erhebliche Lerneffekte. Aber ich sag mal, es ist natürlich auch schon mal hilfreich, wenn man einfach top-down sagt, ich bin neu in dem ganzen Börsenmetier, jetzt gibt's hier sowas wie ein TÜV und dann konzentriere ich mich erstmal auf die Aktien, die im TÜV gut abschneiden, auch wenn ich selber nicht weiß, warum. Das ist trotzdem wahrscheinlich besser, als ganz sozusagen ganz blind ins Wasser zu springen. Ne?
Absolut, das unterstütze ich auch. Ich habe jetzt nicht gegen die Levemann-Methode, sondern ich habe gesagt, selber die Levemann-Methode anwenden und das nicht einfach in ChatGPT eingeben und dann kriegt man hinten unten einen Wert und der sagt dann kaufen oder nicht kaufen, sondern wirklich auch lernen, sich mit Unternehmen auseinanderzusetzen. Das meine ich damit. Also
ach so, okay.
Nicht nur theoretisch oder einfach am Ende, dann kann man auch direkt ChatGPT fragen, welche 5 Aktien soll ich jetzt kaufen.
Ja, das kann man auch machen, aber das ist eine super spannende philosophische Frage, Carsten, die du da aufwirfst. Also ich würde ja immer behaupten, wenn ich jemanden um Rat frage, derjenige aber gar nicht betroffen ist von dieser Situation und ChatGPT hat keine Angst um die Altersvorsorge und ChatGPT muss auch nicht Pfandflaschen sammeln, wenn es das Geld verjubelt und schläft auch nicht schlecht in der Nacht. Also da würde ich dann schon deswegen sagen, was nützt mir das? Also ja, wahrscheinlich kann mir ChatGPT wahrscheinliche Muster sicherlich hervorragend erkennen, viel besser. Und ist dann natürlich auch nicht so emotional wie ich. Aber wie gesagt, es ist nicht emotional betroffen. Das macht den Rat eigentlich im Grunde wertlos. Ne?
Ja, obwohl ich das auch spannend fand, dass immer auftauchte, dass ist ja auch so ein Thema, was auch gerade Ben und mir viel begegnet ist beim Investieren, dass die Methode ja auch helfen soll, die Emotionen eben rauszuhalten, ne? Dass man halt,
ja.
Weil wir haben halt oftmals auch so Impulskäufe gemacht und sind dann auf irgendwelche Dinge aufgesprungen, zum Glück mit wenig Verlust da wieder raus.
Seid ihr aber die Einzigen, die das machen.
Absolut. Und ich habe immer wieder irgendwelche, wo ich was sehe, in den Nachrichten höre oder so, wo ich denke, ach, da muss ich aber jetzt einsteigen. Und inzwischen mache ich das nicht mehr, aber am Anfang ist man da emotional wirklich mitgezogen und das ist ja auch wieder, ja. Da komme ich wieder zu diesem Gamification-Ding zurück, da ist halt wirklich, dass man sehr schnell vielleicht den Kontakt dazu verliert, dass das gerade Geld ist, sein eigen hart erarbeitetes Geld, was man da investiert.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob man den, also wie du sagst, es ist sehr leicht, gerade mit den Apps heutzutage, es geht sehr leicht. Ich meine, ich muss sagen, ich begrüße das. Weil wenn du mal siehst, wie sich auch die Kostensituation verändert hat für einen Privatanleger, ich meine, was haben wir da vor 15 Jahren, dann hat man irgendwie pro Order 2,5% bezahlt oder sowas. Das war ja eine ganz andere Situation. Also ich finde eigentlich diese neue Welt in der Hinsicht viel, viel besser. Aber ja, es ist natürlich eine Managementaufgabe und es ist, du hast schon einen guten Punkt. Man muss einen Führerschein machen, um ein Auto zu fahren, aber an der Börse kannst du in 3 Sekunden alles verjubeln. Ne? Das
absolut. Also ich glaube, das ist der klare Unterschied. Diese Apps sind ein Werkzeug und kein Spielzeug.
Mhm.
Und das muss man immer klar haben.
Das ist eine gute Formulierung, ja.
Jetzt haben wir auch gerade wieder turbulente Zeiten. Vielleicht noch nicht so ganz so schlimm wie in den ganz großen Krisen, die auch jeder so kennt, der schon ein bisschen länger an der Börse ist. Wie siehst du gerade so die Tendenz? Also ist es dann, du steuerst gerade keinen aktiven Fonds, aber bist du trotzdem noch täglich an der Börse aktiv und beschäftigst du dich jeden Tag mit deinen Anlagen oder lässt du es auch laufen und lässt dann solche Krisen oder solche Stimmungen, die es ja vielleicht auch jetzt momentan eher sind, dann auch eher lockerer an dir vorbeiziehen?
Ja, ich bin ja so ein bisschen wieder zurückgekehrt. Ich habe mich jahrelang nicht so richtig mit der Börse beschäftigen können, aus persönlichen Gründen auch. Und mich hat aber eigentlich die grundsätzliche Leidenschaft dafür nicht losgelassen. Insofern betrifft mich das schon, also natürlich auch von der eigenen Altersvorsorge zum Beispiel, aber eben auch emotional so ein bisschen, was im Moment läuft. Ich meine, im Vergleich zu den Zeiten, wo ich als aktive Fondsmanagerin gearbeitet habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, hat sich natürlich schon was verändert. Also wenn der größte Aktienmarkt der Welt, der dominanteste halt jetzt, sage ich mal, übergeordnet nicht mehr fair funktioniert, weil es halt einzelne Personen gibt, die großen Einfluss haben und große Einzelentscheidungen fällen können, das ist dann ein bisschen schwieriger. Das ist dann halt wie ein Schiedsrichter auf dem Fußballfeld, der plötzlich selber ein Interesse daran hat, wer gewinnt und wer verliert. Und dann muss man also auch den Schiedsrichter ein bisschen vorhersagen. Das macht es, also ich meine, solche Situationen hat es an den Börsen immer gegeben. Also ich meine, zu Costolanis Zeiten war zum Beispiel Insider-Informationen, das war gang und gäbe. Das ist ja erst danach entstanden, dass das reguliert wurde und damit fairer und gerechter wurde für die breite Masse. Das ist ja auch nicht Gott gegeben. Das haben ja die Menschen entwickelt, ne? Also insofern muss man solche Rückschritte auch mal ertragen, aber man muss es eben wissen und, ja, die Frage ist, wie geht man damit um? Also ich meine, ich habe die Levermann-Strategie auf Prinzipien aufgebaut, die ich manchmal so ein bisschen die Naturgesetze der Börse nenne. Aber nichtsdestotrotz gelten Naturgesetze an der Börse halt nicht im Einzelfall und wahrscheinlich auch nicht jederzeit. Also, aber sie werden sich über die Zeit, ich meine, Beispiele wie Warren Buffett oder sowas, da sieht man ja über die Zeit, kommen sie wieder zum Tragen. Und also ich fand zum Beispiel interessant, jetzt sagen ja zum Beispiel viele, die amerikanischen Märkte sehen ja sehr schlecht aus mit der KI-Blase und so weiter. Das würde ich für diese KI-Aktien aus einer fundamentalen Perspektive auch teilen. Aber in der Levermann-Strategie zum Beispiel, also viele haben mir dann gesagt, jetzt musst du nach Europa und so weiter, das ist alles billig geworden. Ja, ist alles richtig, aber in der Levermann-Strategie sieht der S&P 500 nach wie vor besser aus als viele europäische Märkte. Und da ist eben reflektiert, dass da eine andere Ertragsstabilität und Finanzkraft in den amerikanischen Märkten steckt, ne?
Wir hatten die letzten Wochen im Podcast öfters auch darüber gesprochen, und ich glaube, es war auch Thema bei eurem Börsentag in Berlin, dass der MSCI World, was das so das Basis-Investment ist, was ja viele immer sagen, das ist ja so der Grundstock, wenn das irgendwie in die Luft geht, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Thema, aber da eine sehr hohe US-Gewichtung ist. Wie siehst du das? Ist da wirklich ein Klumpenrisiko da und ist da tatsächlich ein Risiko, dass uns das irgendwann mal um die Ohren fliegen kann, was ja für viele wirklich eine langfristige Anlageform ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja mal in einem Interview als Antipodin zu ETF bezeichnet worden. Und das stimmt zum Teil, aber auch nicht. Also was ich mich ein bisschen gefragt habe, ist, die Motivation in den MSCI World zu investieren, ist ja die Motivation zu sagen, aktive Fonds performen eh nicht out. Ne? Und warum soll ich noch mehr Geld bezahlen für etwas, was mir gar nicht mehr Rendite, sondern sogar noch weniger Rendite liefert? Und diese Motivation ist ja nachvollziehbar, weil die Fakten sind klar. Also egal, wo du guckst, 80% der aktiven Fonds schaffen ihre Benchmark nicht. Und die guten wie ich, die machen es einfach nicht mehr. Also insofern, die Motivation ist klar. Aber ich meine, es stellen sich halt zwei Fragen. Die eine Frage ist, eigentlich ist ja die Motivation zu sagen, ich investiere in den Durchschnitt, aber repräsentiert denn der MSCI World wirklich den Durchschnitt? Und das ist ja das, was du angesprochen hast mit diesem Thema Klumpenrisiko. Denn wenn da halt zum Beispiel eine Tesla, die jetzt eine Billion Marktkapitalisierung hat, damit dieser Billion auch bewertet ist, dann entspricht das halt wahrscheinlich nicht dem tatsächlichen Wirtschaftsdurchschnitt, den ich eigentlich suche, ne? Also würde ich das halt in Zweifel ziehen. Und und das Zweite ist halt, es geht mir persönlich ein bisschen gegen den Strich. Also ich verstehe nach wie vor nicht, warum es so schwierig ist, Indizes, die ganz simpel einfach nur nach der Methode der Teufel scheißt auf den größten Haufen zusammengesetzt sind, warum es so schwer ist, diese Indizes zu schlagen, das verstehe ich nach wie vor nicht. Also ja, die Levermann-Strategie meiner Meinung nach schafft es, den Index zu schlagen, wobei man fairerweise sagen muss, es gibt halt Wikifolios, die nach der Levermann-Strategie von Privatleuten gemanagt werden, in die man auch investieren kann. Ich habe ja, was vielleicht in dem Buch eben fehlt, was vielleicht ein Versäumnis von mir war, aber vielleicht war es auch kein Versäumnis, vielleicht war es auch eine Absicht oder so. Ich habe ja nicht erklärt, wie man aus der Levermann-Strategie ein Depot zusammensetzt, sondern erstmal nur die Levermann-Strategie an sich so. Und diese Übertragungsleistung, die macht da halt jeder für sich, und da sind dann andere Klumpenrisiken drin, ne? Und das muss man eben realistischerweise auch sagen. Deswegen, ich denke immer mal drüber nach, ob ich mal so einen Levermann-Strategie-Index auflege, der nach der Logik eines Indizes funktioniert, aber da müsste ich eben die Strategie noch ein bisschen anpassen, weil Index soll sich ja nicht so oft ändern. Also das, da bin ich jetzt, habe ich auch keinen Druck, weil gibt genügend andere Sachen zu tun.
Aber vorhin habe ich rausgehört, es gibt tatsächlich, also es gibt ja noch Werte, auch nach der Levermann-Strategie bewertet, wo man noch einsteigen kann, wo noch irgendwie sozusagen gutes Investment, wo Luft nach oben ist. Und im Vergleich dazu, oder im Konträr dazu, ist jetzt ja Warren Buffett, der ja auf einer Menge Geld liegt, je nachdem, ich weiß es nicht genau, weil er der Meinung ist, es ist irgendwie alles zu teuer. Selbst seine eigene Aktie ist ihm zu teuer. So, und wie kommt da so der Unterschied zustande vielleicht?
Ja, also das ist eine super, gut, dass du diese Blickrichtung da nochmal so wechselst. Also ich gucke immer beim Aktienguide, weil die Levermann-Strategie im Original verwenden, und ich habe denen auch eine Lizenz da gegeben, also das ist relativ sauber aufgestellt, und die haben auch sehr viele Aktien. Also die Schwierigkeit ist ja so ein bisschen immer auch die Daten zu bekommen, ne? Ich mache ja nicht wie Warren Buffett, dass man sich dann für ein Unternehmen so viel Zeit nimmt, sondern es muss ja für der Aktienguide hat irgendwie 3000 Aktien oder 6000 oder so. Und das Erstaunliche ist, wenn man da screent nach den Levermann, also wenn man das screent nach Aktien, was sind noch Kaufempfehlungen nach der Levermann-Strategie und vielleicht auch nach anderen Kriterien, dann kommen immer noch erstaunlich viele Kaufempfehlungen bei raus. Also dafür, dass die Märkte tatsächlich in einigen Bereichen besorgniserregend aussehen, sind es noch erstaunlich viele Kaufempfehlungen. Das gibt mir so ein bisschen mehr Ruhe. Und interessanterweise zum Beispiel, also für meine Altersvorsorge habe ich dann gesehen in dem Vergleich der Märkte, dass jetzt gerade die Emerging Markets deutlich besser aussehen als, also die sehen eigentlich am besten aus. Also erst Emerging Markets, dann USA, dann Europa. Also insofern, und das ist immer das Schöne an solchen Strategien, wenn die dann eben andere Signale melden, als wie es sich anfühlt. Dafür macht man sie ja. So im Vergleich zu Warren Buffett, ich meine, Warren Buffett ist ja in zwei Bereichen anders unterwegs. Zum einen hat er mittlerweile solche Summen zu verwalten. Also da schließen sich ja von den 40.000 Aktien, die es weltweit gibt zum Kaufen, schließen sich wahrscheinlich 90% für ihn schon aus, aufgrund, weil die einfach zu klein sind für das, was er geworden ist. Und das Zweite ist ja seine Philosophie, ich investiere in Unternehmen, die ich verstehe und in Unternehmen, die wirklich besonders gut sind und dann bezahle ich auch mal so einen kleinen Preisaufschlag. Und in der Levermann-Strategie kann man auch in Unternehmen investieren, die nicht besonders gut sind, aber wo eben andere Gründe gerade für diese Aktie sprechen. Also da ist einfach die Auswahl sozusagen, die Auswahl ein bisschen höher, ne? Also da kriegt quasi jeder eine Chance, ne? Ist mehr so eine sozialistische Strategie auch, ne?
Ich muss da kurz mal so einen Nachtrag noch für unsere Hörer, also das, wo du Bezug drauf nimmst, das ist der Aktienguide, das ist so eine Plattform, wo man sich irgendwie Aktien angucken kann, die dann auch nach deiner Methode bewertet sind sozusagen, also aktienguide.de.
Die sitzen, glaube ich, in der Schweiz. Ja, kann sein, .de, muss so gucken, ja.
Ja, ich glaube, ist aktienguide.de, also da könnt ihr gerne mal reingucken, ist halt so ein Tool, da gibt es ein paar, nur so und das, was du eben gesagt hast, Emerging Markets, ich weiß nicht, China, ob man das mal zurechnen kann, eher nicht. Aber wir haben ja auch gesehen, als wir die Giganten durchgegangen sind, dass da auch einige jetzt verkauft haben sozusagen in USA und dann eben in China-Aktien gehen. Ne? So mit JD.com und so, obwohl ich glaube, dass der Michael Burry, der das viel gemacht hat, dass der wieder einigermaßen rausgegangen ist. Aber die Leute versuchen halt tatsächlich wirklich von dem, was du auch gesagt hast, diese ganzen KI- und Tech-Aktien so ein bisschen wegzugehen und zu gucken, wo können wir unser Geld sonst parken.
Naja, wie gesagt, also diese ganzen fundamentalen Sachen, das spielt alles, sag ich mal, also die Levermann-Strategie weiß sowas ja nicht. Die Levermann-Strategie weiß einfach nur, hat das Unternehmen in der Vergangenheit bestimmte Sachen abgeliefert? Läuft es am Markt? Sind die Anleger dem grundsätzlich positiv gestimmt? Ist der Preis einigermaßen okay? Ob das Unternehmen jetzt Grafikchips oder Dauerwurst herstellt, das ist ja Levermann-Strategie völlig egal. Ne? Und dann stellt man tatsächlich fest, im Moment, ja, sind tatsächlich so ein paar langweilige Old-Economy-Sektoren dann eher interessant. Ne? Also dafür habe ich die Levermann-Strategie ja auch gebaut. Ne?
Ja. Jetzt nochmal, wenn ich jetzt Neuinvestor bin, das erste Mal Kapitalcafé höre und sofort Miss Levermann konfrontiert werde oder wenn Leute schon länger bei uns zuhören, wie, wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, ich möchte jetzt auch gerne was mit dieser Börse da machen. Wie würdest du denn so einer Person empfehlen, mal anzufangen? Also wir haben schon mal den Leuten gezeigt, wie man so ein Depot eröffnet bei so einem Neo-Broker. Was wären dann so für dich deine ersten Themen, wie du mal jemand sagen würdest, hey, so würde ich mal loslegen?
Ja, ich fürchte, da fragt ihr die Falsche. Also Ich habe ja quasi Rennwagen gefahren. Also wenn du jetzt fragst, was ich Fahranfängern rate, da wäre ich, glaube ich, da würde ich ihnen raten, hören Sie nicht auf mich.
Aber du würdest grundsätzlich sagen, ja, schon in den Kapitalmarkt zu investieren, oder? Weil das ist ja auch immer die Diskussion, man sagt immer so 13-14% der Deutschen sind überhaupt am Kapitalmarkt aktiv. Du siehst aber schon so, und das sagen wir oft, so die Demokratisierung der Geldanlage ist immer so ein Lieblingsspruch von mir, durch die Neo-Broker, die es so gibt, eine Alternative zum Kapitalmarkt für meine Altersvorsorge, siehst du die?
Tja, also bis vor kurzem hätte ich die Frage noch mit einem himmelschreienden Ja beantwortet, aber ich habe jetzt ein bisschen angefangen, ich arbeite ja immer mal so sporadisch an so einer Investmentphilosophie, die ich gewaltfrei investieren nenne und die versucht sich auch eben, also die hat mit Waffen nichts zu tun, sondern die kommt mehr so aus einer aus meinen persönlichen Erfahrungen mit dem, was eben Börsenbewegungen mit dem Gehirn machen und was sie da auch für potenzielle Schäden sozusagen auslösen können. Also was du am Anfang eigentlich gesagt hast, kann man noch ruhig schlafen, wenn man eine Milliarde managt oder wenn man gerade hier die letzten Wochen in Bitcoin investiert war, kann man dann noch ruhig schlafen. So. Und da muss man dann sagen, also zum Beispiel, also gewaltfrei investieren kommt auch ein bisschen aus dem Behavioral Finance, also aus der verhaltenswissenschaftlichen Finanzwissenschaft, wo man ja festgestellt hat, dass im Gehirn dass unser Gehirn Verluste ungefähr 2,5-mal so stark bewertet wie Gewinne. So, wenn ich mir jetzt das zu Gemüte führe und dann zum Beispiel sage, ja, historisch haben die Aktienmärkte im Schnitt, 6-7% gemacht, ne? verlieren ja aber mal auch mal in einem Jahr 10%, die ich irgendwie aushalten muss, oder mal in 3 Wochen verlieren sie mal richtig viel und dann drehen sie wieder. Also wenn ich jetzt sozusagen diese Schwankungen mit dieser Verlustaversion kombiniere, komme ich vielleicht zum Ergebnis, dass emotional die Rendite gar nicht höher ist als das Festgeld im Moment, weil wir ja wieder Festgeldzinsen haben. Hatten wir ja vor ein paar Jahren nicht. Ne? Im Moment haben wir was. So, also es kann tatsächlich sein, gerade wenn man sich halt nicht auskennt, denn diese 6-7% sind eben, sie sind weder ohne emotionale, wie soll ich sagen, Arbeit zu bekommen, noch eben vielleicht ohne sich wirklich auch einzuarbeiten. Und wenn ich das alles mit einbeziehe in diese Gleichung, dann ist das vielleicht nicht mehr so eine attraktive Relation, gerade für Leute, die sich halt nicht auskennen. Gleichzeitig fragt gewaltfrei investieren auch, naja, was ist ein Festgeld? Beim Festgeld source ich quasi Risiken out. Also mein Verlustrisiko, was bei Geld ja immer da ist, wenn ich es jemand anderen gebe, geht jetzt hier an die Sparkasse oder an die Deutsche Bank über und dahinter steht noch der Staat mit seiner Einlagensicherung. Und wenn du aber mal überlegst, meine, wir sind alle eins auf diesem Planeten. Irgendwer hat uns auf diesen Planeten gesetzt und nicht gesagt, was wir hier sollen und nur gesagt, es gibt übrigens hier eine begrenzte Zeit übrigens, ne? Also, so mehr wissen wir nicht, ne? Und jetzt sind wir also alle eins. Ist es dann richtig, dass ich meine Existenzrisiken zum Teil jemand anders gebe? Ja, der kriegt dafür eine Prämie, weil ich kriege ja nur 2% im Festgeld und nicht 6%. Aber nichtsdestotrotz, ist das denn, was ich eben gewaltfrei nenne? Und das ist aber, da bin ich da immer noch nicht fertig mit dem Buch, ne?
Das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Die Frage gleich, arbeitest du an einem neuen Buch?
Ja, ich arbeite im Moment an 4 Büchern gleichzeitig, aber ich... ich weiß nicht, die Bücher und ich, das ist wie mit Kindern, das ist schwierig, ja.
Also da müssen wir jetzt, wir haben ja unseren Ben, der heute nicht dabei ist, der ist ja unser Bücherwurm, der liest ja jede Zeitschrift und jedes Fachbuch, da wird er sich auf jeden Fall schon drauf freuen.
Ja, vielen Dank, danke, ja. Wahrscheinlich sind sie fertig, wenn die KIs so gut sind, dass wir keine Bücher mehr selber schreiben.
Da wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber vielen, vielen, vielen Dank. Und es ist auch mal zum Abschluss vielleicht, das was du auch gesagt hast, das ist jetzt nicht für Einsteiger, sondern für Fortgeschrittene, ein bisschen fortgeschritten, aber es ist halt wirklich ein einfacher Weg, sich schnell tiefer einzuarbeiten, die Levermann-Methode. Und das habe ich auch bei den Bücherrezensionen oft gemerkt. Das Buch, Der entspannte Weg zum Reichtum, dass der Titel auch so ein bisschen verfehlt. Das haben auch viele Leute gesagt. Aber das Buch wird im Allgemeinen gefeiert als wirklich so eine Schablone, die immer in die Hand gegeben wird. Und vielleicht redest du mit dem Verlag nächstes Mal, dass der Titel vielleicht ein bisschen passender ist. Aber wie gesagt.
Ja, ich gebe das Feedback gerne weiter. Wobei ich da persönlich, ich habe das natürlich auch gelesen, dass überall steht, das Buch ist toll, aber der Titel ist komisch. Aber andererseits, es wurden 80.000 Exemplare verkauft. Das ist schon für ein normales Buch riesig. Für ein Finanzbuch ist das der absolute Wahnsinn. Und insofern denke ich mal, vielleicht hat der Verlag gar nicht so Unrecht mit dem Titel gehabt. Also ich bin da so zwiegespalten, weil funktioniert hat er, ne?
Dann die schriftliche Version von Clickbait. Aber das Buch wird gefeiert und das Buch ist gut und
danke, ja.
Weihnachten steht vor der Tür, so fast.
ihr seid ja süß, vielen Dank, ja.
Sehr, sehr gerne.
Super, dann Susan.
Danken und schön, dass es Initiativen wie eure gibt, ne? Weil Börse macht ja auch Spaß, das darf man nicht vergessen. Das eine ist der Geldfaktor und der Nervenfaktor, aber es macht ja auch viel Spaß, ne?
Genau, das war auch so ein bisschen unser Ansatz, warum wir das machen und das Kapitalcafé gegründet haben. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass du dabei warst. Komm gern wieder. Wir sind gespannt auf die Folge. Und ja, Susan, bis zum nächsten Mal.